Heute ist Freitag, der 21.02. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute zuerst über Trumps Vorwürfe an Zelensky und dann geht's weiter mit dem Gazastreifen. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber eigentlich wäre gestern eine Daily-Wahl-Programm-Check-Folge veröffentlicht worden. Aber manchmal spielt das Leben ja anders. Gestern war meine erste Buchpremiere in Bielefeld und ich war so aufgeregt. Und es war irgendwie so viel los, da habe ich es nicht richtig geschafft. Und manchmal gehört das auch dazu und ich dachte, ich sag's euch einfach ehrlich, aber diese Folge wird nachgeholt, sie wird am Samstag erscheinen und das hilft euch auf jeden Fall auch noch für eure Wahlentscheidung. Jetzt sitze ich hier gerade im Hotelzimmer und bin kurz vor meiner zweiten Buchpremiere in Berlin. Deshalb wird diese Folge vielleicht ein ganz bisschen kürzer, nur damit ihr Bescheid wisst, aber die wichtigsten News, die erzähle ich euch jetzt. Wir starten in den USA. Nachdem US-Präsident Trump bereits am Dienstag die Ukraine für das Andauern des russischen Angriffskrieges verantwortlich gemacht hat und Neuwahlen in der Ukraine empfohlen hat, hat er am Mittwoch nachgelegt. Dabei hat Trump seinem Netzwerk Truth Social den ukrainischen Präsidenten Zelensky als Diktator bezeichnet und hat geschrieben, Zitat, er weigert sich, Wahlen abzuhalten, liegt in ukrainischen Umfragen sehr weit hinten und das Einzige, was er gut konnte, war Joe Biden, den letzten US-Präsidenten, zu manipulieren. Weiter hat er empfohlen, dass Zelensky besser schnell handeln solle, weil er sonst kein Land mehr haben werde. Der Fake News kennen wir ja schon länger von Trump. So hat er weiter auf seinem Netzwerk behauptet, dass Zelensky die USA überredet haben, $350 Millionen auszugeben, um in einen Krieg zu ziehen, der nicht gewonnen werden kann. Dieser Krieg hätte laut Trump nie begonnen werden müssen und wird nie ohne die USA und Trump beendet werden können. Dazu sei die Hälfte des Geldes, die die USA an die Ukraine gegeben habe, verloren gegangen. Ja, und dieses Narrativ kennen wir alle. Trump bedient sich damit der russischen Propaganda und verdreht die Täter-Opfer-Rolle der Ukraine und Russland, nach der die Ukraine am Ausbruch und der Dauer des Krieges natürlich schuld sei. Später im Präsidentenflugzeug hat Trump dann noch erklärt, dass er Russland bei Verhandlungen bezüglich eines Kriegsendes im Vorteil sehe, weil sie viele Gebiete eingenommen hätten. Und ja, eigentlich wäre am 29. Oktober 2023 ein neues Parlament gewählt und am 31. März 2024 der Präsident in der Ukraine gewählt worden. Doch verständlicherweise wurden diese beiden Wahlen durch den russischen Angriffskrieg verschoben. Und dieses Verschieben war verfassungsmäßig, weil in der Ukraine das Kriegsrecht verhängt wurde. Generell gibt es zudem in der Ukraine eine breite Einigkeit darüber, dass keine Wahlen abgehalten werden, solange geschossen wird und es für Soldatinnen und Geflüchtete im In- und Ausland schwierig wäre, an Wahlen teilzunehmen. Auf die Vorwürfe von Trump gab es natürlich wie immer viel Kritik. So hat auf X der ukrainische Außenminister deutlich gemacht, dass niemand sein Land zum Aufgeben zwingen könne und sie ihr Recht auf Existenz verteidigen werde. Und selbst die Vereinten Nationen haben sich daraufhin zu Wort gemeldet. Der Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres hat klargemacht, dass Präsident Zelensky nach den ordnungsgemäß abgehaltenen Wahlen im Amt sei. Olaf Scholz sieht das genauso und hat nochmal betont, dass mitten im Krieg keine ordentlichen Wahlen abgehalten werden können. Das entspricht den Vorgaben der ukrainischen Verfassung und den Wahlgesetzen. Und auch aus den eigenen Reihen kommt Kritik. So hat der republikanische Abgeordnete Don Bacon auf CNN gesagt, dass er und viele RepublikanerInnen wissen, dass das, was Trump gesagt habe, falsch war.
Werbung.
Es gibt einen kleinen Zwischeneinschub jetzt gerade und zwar habe ich richtig coole Mitmachmöglichkeiten für euch von Brot für die Welt. Und darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen. Denn die Bundestagswahl 2025, das ist ja die Chance, dass ihr mit eurer Stimme die Zukunft gestalten könnt. Wir reden ja hier auch über die Wahlprogramme die ganze Zeit. Es geht aber nicht nur um Politik, es geht auch um die Verantwortung, die wir ja auch als Gemeinschaft tragen. Wir werden alle bei der Wahl darüber entscheiden, wie wir in den kommenden Jahren auf die drängendsten globalen Herausforderungen reagieren. Ob die Klimakrise ist, Menschenrechte oder soziale Gerechtigkeit. Wir stehen ja an einem Wendepunkt und müssen entscheiden, wie wir mit den großen Fragen unserer Zeit umgehen. Wird Deutschland zum Beispiel weiterhin eine aktive Rolle beim nötigen globalen Wandel spielen oder ziehen wir uns ins nationale Schneckenhaus zurück? Stellen wir Krisen wie Armut, Hunger und Gewalt etwas entgegen? Wollen wir weiter Menschen unterstützen, die sich unter oftmals großen Risiken für die Demokratie, Umwelt und Menschenrechte einsetzen? Ja, mit eurer Wahl, das wisst ihr, damit könnt ihr etwas ändern. Ihr könnt euch für globale Gerechtigkeit, für den Klimaschutz und für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Ihr schreibt die Welt also nicht ab, ihr schreibt sie um. Und genauso macht das auch Brot für die Welt. Die Organisation ist Teil einer globalen Bewegung, die sich für Veränderungen weltweit engagiert und für eine gerechte Welt eintritt, in der jeder Mensch in Würde lebt und gleiche Rechte hat. Dazu ist es entscheidend, Ressourcen fair zu verteilen und natürlich auch planetare Grenzen zu achten. Mehr Infos zu Brot für die Welt und was es für Möglichkeiten gibt, wie ihr da mitmachen könnt, das findet ihr auf www.brotfuerdiewelt.de/mitmachen. Den Link und alle Informationen findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Weiter geht's in den Nahen Osten. 1,5 Jahre nach dem Terrorangriff hat dort die Terrororganisation Hamas die Leichen von Menschen an das Rote Kreuz übergeben, die aus Israel verschleppt wurden. Am Übergabeort hatte die Hamas eine Bühne errichtet, an der sich auch zahlreiche Schaulustige versammelt haben. Neben lauter Musik wurden auch 4 Särge aufgebahrt. Im Hintergrund hat man Netanyahu als Vampir abgebildet gesehen. Mit den Bildern der getöteten Geiseln. Daneben stand, Zitat, der Kriegsverbrecher Netanyahu und seine Armee haben sie mit Raketen zionistischer Kampfjets getötet. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu hat mitgeteilt, dass das israelische Militär die Särge mit den sterblichen Überresten übernommen habe. Unter den Toten sollen auch eine Mutter und 2 Kleinkinder sein, die deutsche StaatsbürgerInnen sind. Der Vater der Kinder wurde kürzlich noch freigelassen. Israel hat angekündigt, die Identitäten der Leichen zu überprüfen. Die Untersuchung könnte laut israelischen Berichten einige Zeit dauern. Das hänge auch vom Zustand der Leichen ab. Der israelische Gesundheitsminister Uriel Busso hat am Mittwoch erklärt, dass Israel auch die Todesursache ermitteln wolle, auch wenn die Hamas im Herbst 2023 erklärt hatte, dass die 3 Menschen durch israelische Bombardements getötet wurden. Ja, da gibt sich Israel trotzdem abschließend nicht mit zufrieden. Nach der Übergabe der Leichen hat sich der Staatspräsident Israel Yitzhak Herzog zutiefst betrübt geäußert. Dazu hat er in einer Mitteilung erklärt, Qual, Schmerz, es fehlen die Worte, unsere Herzen, die Herzen einer ganzen Nation sind gebrochen. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sein Mitgefühl für die Angehörigen der deutsch-israelischen Geiseln ausgesprochen. Dazu hat er auf X geschrieben, ich fühle mit allen, die mit dieser schrecklichen Gewissheit umgehen müssen. Laut Hamas sollen nächste Woche 4 weitere Leichen übergeben werden. Im Rahmen des Gaza-Abkommens zwischen Israel und der Hamas sollen zudem am Samstag 6 Geiseln freikommen. Weiter geht es nach Deutschland, genauer gesagt nach Leipzig. Auch wenn der Klimawandel in diesem Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle spielt, er verschwindet ja nicht einfach so. Einen kritischen Wendepunkt bezüglich der globalen Erwärmung wurde 2024 erreicht. Da wurde zum ersten Mal eine durchschnittliche Erwärmung von mehr als 1,5 Grad verglichen mit dem vorindustriellen Niveau erreicht. Karl Friedrich Schleusner und Jakob Tscheischler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig haben untersucht, welche Auswirkungen das heiße Jahr 2024 auf die kommenden Jahre haben könnte. Für ihre Studie haben sie Daten von weltweiten Wetterstationen genutzt. Dadurch konnten sie die Entwicklung der Temperatur sehr genau nachzeichnen. Zeischler hat bei den Ergebnissen betont, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wenn ein bestimmtes Temperaturziel überschritten wird, dieses auch im längeren Mittel so ist. Wir kommen nicht mehr darunter und in den Klimamodellen konnten wir sehen, dass das auch für 1,5 Grad gilt. Ja, und das betrifft auch uns hier in Deutschland, wo die Temperaturen bereits um 1,7 Grad gestiegen sind. Und da wurde gewarnt, dazu gehören häufig intensive Hitzewellen, zunehmende Starkniederschläge und ein erhöhtes Risiko von Dürren und Überschwemmungen. Es gibt aber auch einen Funken Hoffnung, denn die Studie hat gezeigt, dass durch schnelles Handeln zumindest eine Stabilisierung bei 1,5 oder eine Begrenzung auf 2 Grad möglich ist. Marotzke hat allerdings auch die Politik kritisiert, die Augen vor dem Thema schließe und deutlich gemacht, dass wir jetzt entschlossen handeln müssen, um die Situation weiter zu entschärfen. Ihr Lieben, das war eine sehr kurze Folge heute, aber knackig und es war alles dabei. Wir hören uns morgen wieder ausführlich im Wahlprogrammcheck und dann geht's auf in die Wahl und das werden wir uns ganz, ganz genau Sonntagnacht anhören. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Wir hören uns morgen wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.